Hallo und herzlich willkommen zu bauherrn-werden.de, die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Heute mit einer echt spannenden Folge, behaupte ich jetzt einfach mal, weil ich heute einen Lichtplaner zu Gast habe. Im Interview ist der Fabian Krämer. Fabian ist Lichtplaner in seinen jungen 32, korrigiere mich. Mit seinen jungen 32 hat er bereits über 9 Jahre Erfahrung in diesem Berufsbild, beziehungsweise 9 Jahre hat er schon sein eigenes Büro, wo er die Lichtplanung macht, auch international. Er ist sehr breit aufgestellt, hat Mitarbeiter und ein Wahnsinnstyp, was er schon alles erlebt hat. Fabian, hallo und herzlich willkommen erstmal.
Hallo Maxim, ich grüße dich. Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich ganz arg. Ja, auf eine spannende Folge.
Ja, genau. Habe ich jetzt mal so gesagt. Genau. Sag mal, Fabian, wenn ich einen Elektroplaner habe, dann brauche ich doch gar keinen Lichtplaner mehr, oder? Was unterscheidet denn den Lichtplaner von einem Elektriker?
Also, der Elektriker, wenn ich mal damit anfange, was hat der überhaupt bei einem Bau alles zu tun? Der muss gucken, dass da Strom überall ist, der muss sich um die Steckdosen kümmern, der muss sich um die Lichtschalter kümmern, der muss gucken, dass die Kücheninstallation richtig gemacht wird, die sonstigen Wünsche im Innen- und Außenbereich. Und dann kommt meistens immer ganz zum Ende, ja, stimmt, das Licht. Ja, dann machen wir da einfach dann in der Mitte vom Raum, mache ich da einen Kabelauslass hin. Ja, das ist so das, was ich sehr häufig eigentlich auch immer vorfinde.
Ja.
Dann fragt vielleicht noch der Bauherr, ja, können wir da vielleicht auch einen Einbauspot hinmachen? Ja, stimmt, da können wir so eine Kaiser-Einbaudose einplanen, die machen wir dann einfach, da machen wir 5 an die Wand, da machen wir 3 in die Wand und das war's. So.
Ja.
Was der Lichtplaner im besten Fall macht, ist aber zuerst einmal zu fragen, wie sieht der Grundriss natürlich aus und haben Sie sich schon Gedanken gemacht zum Thema Möblierung? Weil die Möbel spielen eine ganz, ganz, ganz wichtige Rolle sozusagen. Also sprich, wo kommt welcher Schrank hin? Wie sieht der Eingangsbereich aus? Gibt es eine Garderobe zum Beispiel? Oder Kinderzimmer, wie werden die eingerichtet? Da gibt es leider sehr, sehr viel zu beachten. Und deshalb sollte man sich im besten Fall einen Lichtplaner dazu holen, damit nicht das Licht hinten runterfällt.
So, ja. Ja, das ist ja oftmals so die Sache, ne? Man hat es einfach nicht auf dem Schirm, am Anfang vor allem nicht. Und der Lichtplaner ist einfach, ist einfach mal ein Planer, der oftmals nicht zu Rate gezogen wird, oftmals nicht beauftragt wird. Das ist aber eigentlich Sache des Bauherrn ist. Also oftmals kommen die Architekten auf einen zu und sagen, hey, ich habe da noch einen Lichtplaner, den können wir mitnehmen. Der macht dann die gute Arbeit, der setzt dann das Lichtkonzept für das Haus um. Aber selbst die Bauherren kommen dann selbst nicht unbedingt auf die Idee, einen Lichtplaner zu beauftragen. Ich habe ja jetzt in der letzten kurzen Serie, wo ich dann aufgezeigt habe, okay, welche Bauherrenaufgaben hat denn der Bauherr in welcher Leistungsphase? Und am Anfang stand ja auch drin sozusagen, dass man das Team zusammensucht und zusammenstellt und eben die Planbeteiligten zusammenstellt. So, da gehört auch ein Lichtplaner vielleicht dazu. Und die Frage, die sich dann stellt, okay, also in welcher Phase binde ich dich dann ein? Also wann rufe ich dich an? Wann kontaktiere ich dich am besten? Wenn ich die Baustelle laufen habe, ist es schon zu spät? Wenn ich ganz am Anfang bin und mein Grundstück noch kaufe, ist es noch zu früh? Wann ist so der optimale Zeitpunkt für dich?
Also vom Grundsatz her, wenn man vom optimalen Zeitpunkt ausgeht, eigentlich dann, wenn die Grundrisspläne vom Architekten fertiggestellt sind, wenn man sich über Räume unterhält, Möglichkeiten, das wäre natürlich mit der beste Zeitpunkt, wo wir einsteigen, der aber leider nicht so häufig der Fall ist. Du hast es vorhin schön gesagt, irgendwann kommt das Thema Licht auf. Ich meine, als Bauherr, da hast du ja gefühlt täglich, sage ich jetzt einfach mal, 100 Entscheidungen zu treffen.
Ja.
Und da denkst du natürlich gar nicht ans Licht, sondern da wird der Sanitär fragt, ja, wo soll das Eckventil hin, oder sonstiges, Waschbeckenhöhe, wo sitzt die? Ja, das heißt, als Bauherr hast du einfach so viel Themen drumherum, dass du eigentlich, dass das Licht halt häufig hinten runterfällt. Und deshalb wäre der beste Zeitpunkt dann, wenn die Grundrissplanung abgeschlossen ist oder schon die ersten Entwürfe. Ich werde auch, also wenn Pläne da sind, dann werde ich auch schon oft auch mal dann dazu schon geholt. Und das hilft ungemein, weil faktisch Licht brauchen wir so oder so in jedem Raum. Ja. Aber ja, wenn der Lichtplaner früh genug hinzugezogen wird, dann können wir zum einen es etwas individueller gestalten. Und ich rede jetzt nicht vom Keller oder so. Also da machen wir als Lichtplaner im Grunde genommen auch nichts anderes wie der Elektriker, sondern sagen einfach in der Mitte vom Raum oder vielleicht oben. Aber gerade die Wohnräume, gerade auch das Schlafzimmer oder auch im Bad, umso früher wir dabei sind, umso früher können wir uns auch mit dem Elektriker vor Ort besprechen. Und dann halten sich auch die Mehrkosten im Rahmen. Mhm. Ja, weil natürlich so ein Lichtkonzept ist natürlich dann auch, kommen natürlich die Fragen, ja, was mache ich denn da mit dem Elektriker? Also, und dann kannst du aber mit so einem frühzeitigen Lichtplan sozusagen die Kosten auch weit, also zum Großteil abfangen, weil der Elektriker ja noch gar nicht begonnen hat. Und auch zum Beispiel, wenn du jetzt eine Filigranbetondecke kriegst oder so weiter, wo also so Einbaugehäuse vielleicht eingeplant werden können, damit so Einbauspots bündig in der Decke verschwinden. Wenn du das frühzeitig machst, dann halten sich die Mehrkosten im Rahmen. Und du hast eine individuelle, für dich abgestimmte Lichtplanung, für deine Situation. Ja. Um die Frage gleich zu beantworten, weil die höre ich immer sehr oft, ja, was mache ich denn, wenn das Zimmer umgestellt wird oder sonst
was? Ja, genau, die Flexibilität.
Genau, richtig. Die tun wir natürlich in den Räumen, wo Flexibilität gefragt ist. Mhm. Also ist das ein ganz großer Bestandteil, sprich Kinderzimmer zum Beispiel. Mhm. So, dass halt Kinder, wenn sie 1, 2 oder 3 Jahre alt sind, ist das maximal ein Spielzimmer. Also meine Tochter spielt nicht in ihrem Zimmer, die spielt natürlich im Wohnzimmer, wo du immer schön natürlich mit den Socken drauf dapsch, ja. Der Klassiker. Aber so mit 5, 6, 7 ist das Spielzimmer faktisch, 7, 8, 9, 10 und spätestens bei der weiterführenden Schule ist es ja auch ein Lernzimmer und die Kinder verändern sich. Ich habe auch als Kind, glaube ich, gefühlt alle 2, 3 Jahre mal das Zimmer umgestellt. Und in einem Bad denke ich, das fließt, da bedarf es keiner großen Flexibilität.
Genau. Ja. Also das ist ja, das muss man sich einfach mal so auf der Zunge zergehen lassen. Ja? Also allein diese Spots, wenn man die hat in der Decke, bündig eingebaut, was das bedeutet. Das entwickelt man vielleicht im Idealfall mit dem Lichtplaner zusammen in der Entwurfsphase, hat das irgendwie eingeplant. Aber wenn man das nicht gemacht hat, dann hat das einfach Auswirkungen auf die Statik. Das hat einfach Auswirkungen auf die Bewehrung. Das muss man einfach wissen, weil die haben halt eine gewisse Höhe. Beton, Überdeckung muss noch gewährleistet sein und so weiter. Das sind einfach solche Sachen, die muss man einfach rechtzeitig wissen. Und ich sage es ja immer wieder und wiederhole es auch immer gerne, dass die Bauherren, je früher die Entscheidungen gefallen sind in der Planung, je mehr Entscheidungen man trifft, je entscheidungsfreudiger man ist und zu diesen Entscheidungen auch steht, desto geringer fallen dann die Kosten nachher aus dem Ruder. Ja, weil je früher ich mich festlege und je früher ich auch einen Spezialisten habe, ich habe meinen Architekten, ich habe meinen Lichtplaner, ich habe vielleicht einen Innenarchitekten auch nochmal dazu, ich habe nochmal einen Landschaftsplaner, der mir den Garten dann später macht sozusagen. Also ich habe das ganze Paket, den Statiker mit dazu, den Energieberater mit dazu, ja, das sind ja einfach den Bauphysiker vielleicht nochmal, ne, wenn das dann, das kann ja immer größer werden, ja, das Planungsteam, das sprechen wir ja schon beim Einfamilienhausbereich, teilweise von Sachen, die man vor, ja, 15, 20 Jahren, da hat man das nur bei Großprojekten gehabt, da hat es früher alles der Architekt gemacht und heutzutage hat man einfach die Spezialisten, die einfach das machen können, die spezialisiert sind in ihren Bereichen, die das dann eben mit abdecken können. Und ja, das muss man einfach mal wissen. Und ja, ich wiederhole es einfach nochmal. Ja, je früher ihr euch entscheidet für oder gegen etwas und dabei auch bleibt und dazu steht, desto weniger laufen eure Kosten aus dem Ruder. Was unterscheidet dich jetzt als Lichtplaner aber, wie von dem eben erwähnten Innenarchitekten, den es ja auch vielleicht mal gibt, ja?
Der Innenarchitekt ist natürlich auch wieder, ich sag mal, ich nehme mal den Begriff Käseglocke. Mhm. Relativ viel abdecken. Das heißt, der muss Stoffe, Materialien, Oberflächen, Möbel, Einrichtungsgegenstände, der fasst über diesen ganzen Bereich eine Art Käseglocke und muss dafür eben Lösungsansätze, Planungen im Prinzip entwickeln. Wir als Lichtplaner, wir gehen da natürlich nochmal 2, 3 Schritte weiter. Das heißt, das Thema LED ist nicht nur in aller Munde, sondern das ist faktisch einfach gegeben. Also es gibt eigentlich kein Projekt mehr, wo ausschließlich LED-Leuchtmittel eingeplant werden. Da gibt es vieles zu beachten. Und das kann ein Innenarchitekt oder Innendesigner, kann das nicht. Wie auch, weil wir sind da wirklich tief in der Materie drin. Wie wird sowas gedimmt? Das wird nicht mehr klassisch früher ein Trafo gedimmt oder sonstiges. Das gibt's ja heute gar nicht mehr. Mm. So ein Ringkern-Trafo, der wo sich hinpumpt oder so weiter. Ja, das wird heute anders gedimmt. LED-Bänder, die sehr häufig bei uns auch zum Einsatz kommen, werden digital gedimmt. Was heißt das überhaupt? Wie kriege ich das gelöst? Mm. Und ein guter Lichtplaner oder, also ich sag mal, so wie wir versuchen zu arbeiten, ist, wir erstellen mit dem Kunde auch ein Bedienkonzept. Mhm. Beim Elektriker oft unter, geht aber auch beim Innenarchitekten, Designer natürlich völlig unter. Weil der sieht halt seine Produkte, der sieht sein Endergebnis. Aber ich versuche als Lichtplaner heute ja nicht nur einzelne Lichter zu steuern, sondern eigentlich im besten Fall eine Lichtszene abzurufen.
Ja.
Wenn ich abends nach Hause komme, kann sich vielleicht jeder selber auch, ich sag mal, ein Stück weit an der Nase fassen. Und ich will abends irgendwie einfach nur noch auf die Couch, will vielleicht ein Buch lesen oder die Fernseher gucken oder noch ein paar Mails beantworten. Ich mache bei mir eigentlich immer die gleichen Lichter. Ich weiß nicht, ob das auch so geht, aber ich komme abends nach Hause, ich habe dort noch eine Stehlampe, dort vielleicht noch eine Lämple, da noch was dimmbar. Im Grunde genommen tue ich und meine Frau eigentlich immer jeden Abend das Gleiche anmachen. Mhm. Das wäre doch schön, wenn das alles mit einem Taschendruck funktioniert.
Ja.
Das heißt, sprich, wir denken oder wir versuchen dem Kunde auch hier Lösungsansätze mit auf den Weg zu geben. Das heißt, er hat ein Dokument, wo er sagen kann, hey, lieber Elektriker, ich will hier auf eine Taste drücken, die heißt Wohnen abends. Und dann habe ich im Prinzip meine Stimmung, dann weiß ich, das Deckenlicht ist, keine Ahnung, bei 80% gedimmt, die Stehleuchte ist an und das ist noch an. Und da versuchen wir dem Bauherren natürlich auch Arbeit, dem Elektriker das Leben auch ein bisschen leichter zu machen, weil ich habe den Einblick auch als gelernter Elektriker, wie sowas, wie komplex auch sowas ist und wie viele Aufgaben du hast. Und wenn du sowas aufbereitet kriegst, tust du dir natürlich vielfaches leichter.
Oh. Ja, dann hast du ein paar spannende Themen angesprochen. Ja, zum einen hast du ja, wenn du wenn du eine Mikrowelle kaufst, dann hast du eine Bedienungsanleitung drin, die ist irgendwie so dick wie ein ganzes Buch. Wenn du ein Auto kaufst, dann hast du da auch deine Bedienungsanleitung drin und hast Bücher en masse. Wenn du ein Haus baust und das Haus ist fertig, dann wird es übergeben, dann kriegst du einmal einen Plansatz von einem Architekten, du kriegst die Revisionspläne im besten Falle und kriegst aber keine, ja, Pflege, Wartungshinweise, gut, das kommt jetzt immer mehr, dass die Handwerker einfach auch mit übergeben und so weiter, aber du kriegst halt keine Bedienungsanleitung für dein Haus. Es ist ja ein Riesenteil, was du auf einmal hast und eigentlich müsstest du dann irgendwie 10 Leitsordner haben, voll mit irgendwelchen Bedienungsanleitungen, die dann sowieso keiner lesen würde, aber zumindest so eine Einführung, so eine Bedienung, was du da gerade gesagt hast, das ist echt super und auch viel wert. Und das Zweite ist, was ich auch nochmal rausgehört habe, ist eben das Thema Smart Home, ja, das Haus ist jetzt vernetzt, eigentlich braucht man da nochmal einen Smart Home Planer für das ganze Haus, um so das Ganze abzudecken, Licht ist ja nur ein Teil davon und wie arbeitet ihr da mit Smart Home zusammen, wie ist da die Connection, wie verbindet ihr euch da?
Also vom Grundsatz her, es spielt überhaupt keine Rolle, was für ein Smart Home, also ob du ein KNX klassisch nimmst, was sicherlich man sehr häufig vorfindet oder Boxon oder Digitalstrom oder wie sie alle heißen und es gibt ja da noch viel, viel mehr, sind ja die Möglichkeiten wirklich fast unbegrenzt, also wirklich fast unbegrenzt, betrifft auch, so wie du es richtig gesagt hast, das Licht. Und wir erstellen in unserem Lichtkonzept, erstellen wir auch ein sogenanntes Raumbuch. Das Raumbuch, wie ich vorhin gesagt habe, auch dieses Bedienkonzept. Das heißt, da ist der Taster, der Lichtschalter oder man sagt ja dazu auch Sensor abgebildet. Das heißt, ich weiß genau, oben links drücke ich drauf, da geht's Deckenlicht an, oben rechts geht's drauf, da geht Stehleuchte an oder sonstiges. Und wir werden und wir tun hier wegen der Komplexität erstellen wir für den Elektriker und natürlich auch für den Bauherren irgendwo einen Kabelzugplan. Das ist auch wichtig. Also der Kabelzugplan enthält auch den physikalischen Anschluss am Ende sozusagen. Also sprich, ich plane mir ein Haus mit KNX oder Loxon oder Digitalstrom oder wie auch immer und ich weiß genau, was für einen Aktor brauche ich hinten. Also Aktoren sind da aktive Bauteile, die irgendwas schalten oder dimmen. Mhm. Und so versuchen wir beim Thema Smart Home auf der Installationsseite so viel wie möglich Input zu liefern, dass der Kunde auch den größtmöglichen Mehrwert hat. Alles, was das Thema Licht betrifft. Dann geht es natürlich weiter, das ist jetzt die Installationsseite, dann geht es natürlich auch weiter nochmal allgemein, was das Haus kann oder wie intelligent das Haus ist. Sprich, zum Beispiel, bestes Beispiel, wir arbeiten sehr gerne mit einem Dämmerungssensor zusammen, der in die Anlage ein Signal gibt, jetzt ist es irgendwie, jetzt wird es dunkel, die Sonne ist weg, jetzt geht gerade an der Fassade vielleicht ein bisschen Licht an. Mhm. Also dieses Welcome Home Feeling. So, ich komme meine Straße entlang gefahren, so im besten Fall parke jetzt vor der Garage oder wie auch immer. Und das Haus begrüßt mich schon ein bisschen freundlich. Das ist nicht dunkel.
Ja.
Sorgt auch noch nebenbei noch natürlich für das Thema Sicherheit auch ein Stück weit. Also einfach Licht ist immer noch der beste Faktor, was das Thema Sicherheit betrifft.
Ja.
Und so versuchen wir auf der Installationsseite, wie aber auch auf der, ich sag mal, schlussendlich Programmierseite, dem Kunden so viel wie möglich Input zu liefern, was man machen könnte. Oder ganz klassisch, ich will mal schön nochmal ins Haus reingehen, habe ich sehr häufig das Thema Lichtschalter neben dem Bett. Einer der Ehepartner muss irgendwie nachts noch schön aufs Töpfchen, dann gibt es da einfach auch einen Lichtschalter, der heißt, übersetzt Töpfchen, der schaltet mir das Licht halt nur auf 10% an. Mhm. Dass der Partner nebendran nicht unbedingt gleich wach wird.
Ja.
Solche Ideen, solche Möglichkeiten versuchen wir in Beratungsgesprächen reinzunehmen und auch nachher dann einfach zu dokumentieren und es allen Beteiligten, also sprich Elektriker, der es programmiert und installiert, so leicht wie möglich zu machen und Tipps und Tricks mitzugeben.
Wie ist das dann umgesetzt nachher? Dieses Beispiel fand ich jetzt ganz schön, ne? Dass du dann einfach sagst, okay, ich habe dann den Schalter, der ist dann Töpfchen. Das sind dann nicht die klassischen Kippschalter, die man dann hat. Wie schaut denn das dann aus?
Man muss es so ein bisschen andersrum angehen. Mhm. Es ist erstmal entscheidend natürlich, was für ein Schalterprogramm nimmt der Kunde. Also da gibt es ja, ich sag mal, 5, 6, 7 Jungberger, Gira, wie auch immer, gibt es ja da relativ viele. Wir machen in dem Fall haben wir sehr gerne immer noch einen klassischen Lichtschalter. Bei Nacht auch immer noch am besten. Also gerade das Thema Anfassen und nachts irgendwo einen Lichtschalter betätigen, das kann von uns ja jeder eigentlich blind, so mehr oder weniger.
Ja.
Dieses Töpfchenlicht machen wir klassisch immer noch mit einem Lichtschalter. Ansonsten haben wir natürlich sehr viele Sensoren, egal jetzt mal von welchem Hersteller, die dann 4, 6 oder 8-fach belegt sind, die dann teilweise auch unterscheiden können, drücke ich nur ganz kurz, also taste ich nur oder drücke ich 1 oder 2 Sekunden. Hm. Da habe ich natürlich Möglichkeiten heute mit dem Smart Home, das mir alle Möglichkeiten offen lässt sozusagen.
Ja, ja.
Da versuchen wir aber die Usability. Die Usability ist das allergrößte. Also sprich, ein Smart Home ist Ende des Tages nur so gut, wie es programmiert ist. Das muss ich auch so sagen. Und so, da trennt sich auch oft die Spreu vom Weizen. Nur ein richtig gut programmiertes Smart Home macht auch einfach Spaß. Ja, und wir versuchen einfach mit dem Thema Licht da so viel wie möglich Input zu liefern.
Wie ist dann da die Schnittstelle sozusagen? Also programmierst du dann auch den Lichtpart beim Smart Home oder macht das dann nochmal jemand anders und du gibst die Vorlagen oder wie ist dann da die Zusammenarbeit oder die Arbeit im Allgemeinen?
Ich versuche immer so viel wie möglich dem Elektriker zu überlassen, der also das auch installiert.
Ja.
Das hat natürlich ein Thema Schnittstelle, wie du es richtig sagst. Versuche ich so viel wie möglich zu überlassen. Wir aber selber haben natürlich auch die Möglichkeit, egal ob das Loxon ist, ob das ein KNX ist, ob das Crestron ist, auch natürlich diese Themen zu programmieren auf Wunsch.
Ja.
Aber es ist eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, Maxim, eigentlich zu 95% so, dass das der ausführende Elektriker macht. Ich habe sogar teilweise Bauherren, die das selber machen, die einfach sagen, hey, ich habe mich da rein wissen sozusagen, ich möchte es selber machen, habe ich auch einige.
Ja. Mhm. Was mich jetzt auch nochmal interessieren würde, wäre der Bereich, jetzt waren wir so im Inneren, jetzt haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, wie das Licht dann im Inneren funktioniert. Wie sieht es denn aus? Du hast ja gesagt, das Haus wird von außen beleuchtet oder die Beleuchtung vom Haus, die Garage und so weiter. Also Außenraumbeleuchtung, ist es dann auch natürlich ein Thema, was dann bei dir ist, oder ist es dann der Landschaftsarchitekt, der da seine Finger mit im Spiel hat?
Gute Frage. Es ist auch wieder das Zusammenspiel natürlich schlussendlich.
Mhm.
Aber die reine Planungsleistung liegt natürlich bei uns. Wir versuchen zum einen natürlich die Fassade zu beleuchten, um einfach auch den architektonischen Mehrwert oder überhaupt auch die Architektur ein bisschen zu betonen.
Mhm.
Was mir aber auch ganz, ganz, ganz arg wichtig ist, ist das Licht, gerade im Wohn- und Essbereich, wenn du rausguckst, also ich sage jetzt, ich gehe jetzt einmal schön vom klassischen Einfamilienhaus aus, du hast im Wohn- und Essbereich Küche vielleicht womöglich offen, du hast große Fenster, die irgendwie raus in den Garten gehen. Auch hier versuche ich immer ganz klar zu sagen, das Licht muss weg von der Fassade. Also ich brauche zum einen Licht an der Fassade, aber ich brauche auch Licht weg von der Fassade.
Das hat,
hat einen Hintergrund. Wenn ich jetzt mal davon aus, Winter, es wird früh dunkel, ich habe an meiner Grundstücksgrenze Sachen ausgeleuchtet, habe vielleicht Linienleuchten, also LEDs irgendwo vergraben und habe das Licht aber an der Fassade aus, dann passiert eins, das Fenster verschwindet förmlich und mein Raum wird fast größer. Und das ist das, was wir als Lichtplaner hier versuchen müssen. Das heißt, wir vergrößern fast schon den Raum sozusagen, ja, weil wir den Garten mit einbeziehen in den ganzen Wohn-Ess-Bereich.
Ja.
So, das ist auch so ein Tipp einfach von mir. Wirklich versuchen, die Grundstücksgrenzen einfach weg, einfach Bäume auch von unten anzuleuchten. Einfach Licht weg von der Fassade, Licht weg von den Fenstern, das spiegelt alles nur, sondern wirklich weg, raus, nach vorne. Das bringt euch einen Mehrwert. Die Fenster verschwinden oder die Türen oder das Glas verschwindet förmlich. Das ist das Wichtige, was ich hier einfach auch immer sage.
Also einfach, man hat einfach das Feeling, was man tagsüber hat,
ja,
holt man sich dann damit eben auch nochmal abends in die Stunden rein, ne?
Genau, vollkommen richtig, Maxim, genau so.
Ja, weil das ist ja genau der Punkt, ne? Man plant es ja dann eben so und denkt, ja, okay, ich habe dann eine große Glasfront irgendwie und kann die dann aufmachen, damit ich meinen Wohn-Ess-Bereich dann einfach vergrößern kann nach draußen. Und ja, das ist eigentlich ganz schön, ne? Dann hast du das eigentlich optisch nochmal vergrößert und da nochmal größer gemacht. Das ist ja echt eigentlich, ja, also schöner Gedanke. Danke für diesen Tipp auch. Jetzt ist es bei mir so, ich habe meine Masterthesis geschrieben und da habe ich eben mit Farben auch zu tun gehabt, also Architekturpsychologie war da mit ein Thema mit dabei, wo man dann eben so, wo ich auch mal eben so verschiedene ja, Wirkungsweisen der Farben und so weiter mal auch analysiert habe. Jetzt weiß ich natürlich, dass man mit Licht auch ganz viel Stimmung schaffen kann. Ja, also die verschiedene Situation, wie du das gesagt hast, schon ich komme nach Hause und dann habe ich dann meine gedimmte Atmosphäre einfach da oder ich brauche mal vielleicht die Atmosphäre eines OP-Saals, wo ich dann eben die volle Beleuchtung anhabe. Also wir daheim sind eher so die Leute, die dann immer alles anhaben, weil wir es gerne hell mögen, ja, so. Aber was kannst du dann nochmal, also was sind so deine Erfahrungen bisher so, wo du sagst, okay, welche Stimmung kann ich gut wo erzeugen? Vielleicht Schlafzimmer, Badezimmer, Wohnzimmer, haben wir ja schon ein bisschen gehabt, aber mal so die Bereiche vielleicht, mal so die wichtigsten vielleicht.
Also so vom Grundsatz her, du kommst zur Haustür rein und ich sage immer, ich will die Haustür zumachen und ich will mich sofort angekommen fühlen. Das heißt, eigentlich im Flur schauen wir, dass wir gerne immer ein bisschen emotionaleres Licht einplanen. Das hat zum einen die Bewandtnis oder nicht Bewandtnis, aber das kriegt man eigentlich durch zwei Faktoren. Die Spots oder die Beleuchtung eher ein bisschen wandnäher zu planen. Also das heißt, dass ich die Wände mit ins Spiel nehme und natürlich, jetzt kommt das Thema Farben, hier versuche natürlich ein warmweißes Licht hinzubekommen. Und das ist heute mit den LEDs nicht immer ganz so einfach, weil warmweiß ist nicht gleich warmweiß. Da gibt es auch dann so ein Begriff Kelvin. Mhm. Ja, im Prinzip die Farbtemperatur was aus. Als Referenzpunkt gilt hier immer eigentlich das Sonnenlicht sozusagen. Das beträgt ja 6500 Kelvin, wäre aber in unserem Zuhause oder überhaupt wäre das viel zu kalt. Also das heißt, wir würden in geschlossenen Räumen viel zu viel Blauanteil wahrnehmen. Mhm. Also im Wohnbereich haben wir eigentlich immer zwischen 2700 und 3000 Kelvin in den Normalfällen. Man muss aber auch hier die Raumnutzung wieder sehen, was wird dort überhaupt gemacht. Ja. Sprich, ich habe in einem Büro oder in einem Bügelzimmer oder im Hauswirtschaftsraum brauche ich kein gemütliches Licht. Das Problem ist einfach bei diesem warmweißen Licht, da fährt mein Körper langsam runter. Ja, sprich, es werden andere Hormone im Prinzip ausgeschüttet. Ich fahre so langsam runter und das sollte ja im besten Fall im Büro, wenn ich gerade irgendwie was arbeite, ja nicht passieren. Sprich, Büro, Hauswirtschaftsraum, Bügelzimmer, wie auch immer, machen wir sehr häufig eigentlich immer 4000 Kelvin. Das wirkt deutlich, also das ist so das Neutralweiß, was man sprachlich sehr häufig liest. Das eignet sich dafür einfach sehr, sehr gut. Ja, wichtig hierbei ist eben, dass es auch flimmerfrei ist, weil das kannst du ja. Passiert ist, also kann das auch, wenn es dumm ist, passieren, dass das Licht flimmert.
Ja.
Also auch gerade in diesen Bereichen ist ein hochwertiges Leuchtmittel, egal was für eine Leuchte, ist da echt super wichtig, weil du das einfach an deiner Produktivität merkst. Also einfach auch, wie schnell deine Augen ermüden oder nicht. Also das haben wir sehr gerne in diesen Bereichen sozusagen. In den Wohnbereichen, vor allem auch im Schlafzimmer oder auch im Badezimmer. Also ich spüre so fast schon so einen Hype, so das Badezimmer wird schon zum Spa-Tempel sozusagen für viele. Also ich merke schon, sehr viele da einfach doch mehr investieren wie vor 5 oder 6 Jahren. Da brauche ich eigentlich beides. Ja? Bevor ich jetzt was Falsches sage, ich brauche eigentlich beides im Badezimmer. Ich brauche morgens, wenn ich mich frisch mache, wenn ich zur Arbeit gehen will, da brauche ich auch mal ein helles Licht. Vielleicht will sich die Frau oder die Kinder oder so weiter morgens schminken oder so weiter. Ja, die brauchen da eher auch wieder, also ich brauche im Badezimmer beides eigentlich. So muss ich es richtig sagen. Ich brauche zum einen das Spa-Feeling, das ich durch ganz viel warmes Licht bekomme, ja, warme Farben. Ich brauche aber auch im Umkehrschluss einfach auch mal ein neutrales Weiß, damit einfach, ich sage jetzt mal, die Ehefrau den richtigen Lippenstift aufträgt.
Ja.
Also, oder Männer, die gerne oder die beruflich einfach auch einen Anzug tragen, habe ich einfach auch sehr häufig, dass die neutraleres Licht brauchen, um einfach auch Hemd mit dem Jackett abzustimmen, dass das einfach auch besser passt. Genau, richtig. Also so versuchen wir heranzugehen, das mit dem Kunde zu besprechen. Und vielleicht merkst du auch, das ist echt super individuell und das versuchen wir wirklich immer was Maßgeschneidertes für den Einzelfall im Prinzip zu erstellen und nicht alles über den Kamm zu scheren.
Jetzt habe ich auch gelernt, dass man das idealste Licht beim Schminken ist ja eigentlich so ein frontales, also das Licht, das direkt aus dem Spiegel kommt, rechts und links von mir sozusagen. Bedeutet ja, dass ich auch die Möbel irgendwie mit wieder mit drin habe. Oder also wie geht ihr dann damit um? Oder wie gehst du damit um, wenn du dann so ein Badezimmer hast und dann das Licht nicht nur von oben kommt, sondern das aus der Möbel kommt. Sprichst du da mit, was dann bei der Möbelauswahl oder berätst du da einfach was oder sagst einfach, wie es idealer wäre oder wie gehst du da vor?
Also hier ist es so, dass wir natürlich ganz eng auch mit dem Sanitär oder Badausstatter auch im Kontakt sind, um einfach auch zu wissen, was für ein, sag mal, Spiegelschrank, kommt vielleicht überhaupt einer, kommt vielleicht gar keiner. Also ich habe häufig, dass die Kunden einfach einen flachen Spiegel an die Wand kleben möchten, so dass wir einfach links und rechts dann davon zwei Lichtquellen einplanen können. Mhm. Oder aber kommt ein Spiegel. Es gibt da halt wirklich Spiegelschränke, wirklich also so viele Varianten, das ist ja unglaublich, die auch ihr eigenes Licht haben. Ja. Und diese Sachen versuchen wir natürlich auch häufig mit einzuplanen. Mhm. Aber auch häufig den Fall, Maxim, dass diese Schrankhersteller nicht immer das optimale Licht liefern,
drücken wir klar
aus. Sondern wir haben auch ab und zu das Thema, dass wir hier dass wir die bestehenden LED-Streifen rausmachen, dass
ach wir was
hellere vielleicht auch reinmachen,
okay,
flimmerfreier sind. Das Thema haben wir sogar auch. Ist ein kleiner Eingriff, es ist meistens auch nichts Großes, aber um einfach, ich sehe da einfach nochmal das Gesamtheitliche und ich will einfach wirklich das beste, optimalste Licht sozusagen.
Ja, ja, klar.
Genau, richtig, ja. Und du hast aber vollkommen recht, also gerade morgens, nicht nur für die Frauen, sondern auch für uns Männer, die sich rasieren und die Haare machen, ist das Licht von vorne wirklich essentiell. Und ich sage immer gerne zu den Kunden, vielleicht können Sie sich also an den Hollywood-Spiegel erinnern, der vorne so die Glühbirne installiert hat.
Genau.
Optimale Schminklicht sozusagen.
Ja, das, ja.
Genau.
Ja. An dieser Stelle machen wir einen Cut, denn das ganze Interview wurde einfach sehr lange, über eine Stunde, und deswegen teilen wir es einfach in zwei Folgen auf. Also, die nächste Folge gibt es morgen. Die ist morgen schon online. Deswegen hör da auch nochmal rein. Und wenn es dir gefallen hat, am besten eine 5-Sterne-Bewertung abgeben und es mit deinen Freunden teilen. Ich danke dir und wir hören uns beim nächsten Mal. Immer dran denken, um Bauherr zu werden, schau rein bei Bauherr mit Sven. Ciao, dein Maxim.